Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Originalpodcast mit Newsenker Hajo Wilken.
Willkommen am Ende einer Woche, die wenig Überraschungen zu bieten hatte. Wir hatten einen weiteren Streik bei der Bahn, mehrere Streiks an den Flughäfen, der Kanzler sagt weiter Nein zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine und in Russland geht an diesem Wochenende eine Inszenierung über die Bühne, die der Kreml den Menschen als Präsidentschaftswahl verkaufen will. Was es natürlich nicht ist, weil Machthaber Putin als Sieger schon feststeht und alle ernstzunehmenden Gegner entweder tot, im Knast oder sonst irgendwie kaltgestellt sind. Und um komplett auf Nummer sicher zu gehen, zieht sich diese Abstimmung gleich über 3 Tage, was nichts damit zu tun hat, dass es in dem Land 11 Zeitzonen gibt, sagt der Russland-Experte Gerhard Mangott.
Dass es über 3 Tage geht, bedeutet, dass die Wahlurnen in den Wahllokalen über Nacht unbewacht sind. Und da kann man auch mit Stimmzetteln nachhelfen. Also diese Erstreckung über 3 Tage hat vor allem den Grund, dass man die Wahlen leichter manipulieren kann und ist eigentlich in der Sache selbst überhaupt nicht notwendig oder gerechtfertigt.
In den USA ist seit dieser Woche das Rennen um die Vorwahlen gelaufen. Joe Biden hat sich bei den Demokraten durchgesetzt, Donald Trump bei den Republikanern. Zwischen den beiden werden sich die Amerikaner also am 5. November wieder entscheiden können, wie schon vor 4 Jahren. Und auch das ist eine Meldung aus dieser Woche, mehr als 100 Rechtsextremisten arbeiten für die AfD im Bundestag. Das haben Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergeben. Es ist also nichts passiert, womit man nicht ohnehin schon gerechnet hatte. Über rechtsextreme AfD-Mitarbeiter zum Beispiel ist auch in der Vergangenheit immer wieder mal berichtet worden. Mario Müller etwa ist ein mehrfach verurteilter Gewalttäter, der schon Polizisten attackiert hat und mit einem Totschläger auf einen anderen Menschen losgegangen ist. Ein brutaler Schläger, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten im Bundestag arbeitet. Über die Streiks bei der Deutschen Bahn ist auch alles gesagt. 2-mal haben Gerichte in dieser Woche entschieden, dass die GDL nichts Verbotenes macht, wenn sie ständig die halbe Republik lahmlegt. Dennoch hat die Debatte über das Streikrecht noch einmal Fahrt aufgenommen. Im Gegensatz zu den Zügen der Bahn. FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Der Chef der GDL schießt über das Ziel hinaus. Das Streikrecht, die Tarifautonomie, das sind hohe Güter in einer Demokratie, die ich sehr respektiere. Und gleichzeitig dürfen genau diese hohen Güter nicht missbraucht werden für diese Art des Streiks. Insbesondere in Zeiten, wo es Deutschland vor wirtschaftlichen Herausforderungen steht.
Gerade in Bereichen der kritischen Infrastruktur müssen wir dringend über Reformen im Streikrecht nachdenken, fordert die FDP. Doch der Kanzler sieht das naturgemäß anders. Immerhin ist er Mitglied einer Partei, die sich immer noch als Arbeiterpartei versteht. Olaf Scholz.
Wir haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die bestimmte Bereiche öffentlicher Infrastruktur, die im Hoheitsbereich des Staates waren und von Beamten bewältigt worden sind, privatisiert haben. Aber damit haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass das Streikrecht dort auch möglich ist. Es kommt immer darauf an, dass alle von ihren Möglichkeiten auch einen guten Gebrauch machen. Das versteht sich, aber trotzdem ist mir dieses Verfassungsgebot doch sehr wichtig.
Wie lange es noch dauert bis zu einer Einigung bei der Bahn? Keiner weiß es. Aber hier ist mal ein kleiner Tipp, wenn Sie ein Deutschland-Ticket haben. Selbst damit haben Sie nämlich Anspruch auf Entschädigung, wenn der Zug zur Arbeit morgens wegen eines Streiks nicht fährt. Ich habe das selbst nach den Streiks im Januar mal drauf ankommen lassen und für jede ausgefallene Fahrt meiner S-Bahn einen Antrag auf 1,50 Euro Entschädigung gestellt. Erste Zwischenbilanz nach jetzt 6 Wochen. Die Bahn hat mir 4-mal 1,50 Euro überwiesen und bislang 30 Briefe geschrieben, davon 15 Bestätigungen, dass meine Anträge eingegangen sind. Kein Witz. Die ersten 15 Schreiben lagen alle am selben Tag bei mir im Briefkasten. An dieser Stelle auch nochmal sorry an meinen Postboten. Die 15 anderen Schreiben, die trudelten dann nach und nach im Laufe von 3 Wochen ein. Mal mit dem Hinweis, dass die Bahn mir 1,50 überwiesen hat und sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen möchte. Mal mit einer Nachfrage, weil angeblich noch Unterlagen fehlen. Und mal mit der schlichten Mitteilung, dass ich grundsätzlich zwar Anspruch auf 1,50 Euro Entschädigung habe, die Bahn solche Pillepalle-Beträge aber nicht auszahlt. Ich habe inzwischen eine Sammelantwort verfasst und werde irgendwann an dieser Stelle berichten, wie die Geschichte ausgegangen ist. Wird aber vermutlich noch eine ganze Weile dauern, denn in dieser Woche sind ja schon wieder ein paar Fahrten ausgefallen und ich habe mir inzwischen einen Ordner für die Schreiben der Deutschen Bahn angelegt. Die Winter in Sachsen werden immer wärmer und kürzer. Dennoch will Sachsen ein Wintersportland bleiben. Wie das funktionieren kann, haben Regierung, Kommunen und Verbände in dieser Woche bei einem Wintersportgipfel in Dresden besprochen. Zunächst einmal sollen auch künftig Weltcups, Weltmeisterschaften und andere große Wintersport-Events in Sachsen stattfinden. Denn nur dann wird man talentierten Nachwuchs für Wintersport begeistern können. Außerdem bringen große Sportveranstaltungen Besucher nach Sachsen. Die Landesregierung unterstützt deshalb die Bewerbung für die nordische Ski-WM 2033. Um Talente nicht nur zu begeistern, sondern bis ganz an die Spitze ihres Sports zu bringen, soll in Leipzig zudem ein neuer Studiengang für die Trainerausbildung entstehen. Sportminister Armin Schuster.
Die Einrichtung eines Studiengangs ist keine Kleinigkeit. Die Universität Leipzig und die Sportfakultät haben dieses Baby fast auf die Welt gebracht. Dieses Jahr wird es da keinen Studienbeginn geben. So schnell geht es wirklich nicht. Aber viel länger wird es jetzt auch nicht dauern. Wir wollen es alle. Schaffen wir das? Ist das deutschlandweit einmalig.
Außerdem sollen die Wintersportstandorte Oberwiesenthal, Altenberg und Klingenthal ihre Kräfte künftig bündeln in einer Betreibergesellschaft. Ob und wie das machbar ist, das wird derzeit in einer Studie untersucht, die bis Ende des Jahres vorliegen soll. Dabei geht es unter anderem um Fragen zur Finanzierung.
Das ist ein harter Wettbewerb. Wo finden die Springen statt? In welchem Eiskanal wird gefahren? Wir wollen olympiareif bleiben. Wir wollen WM-tauglich bleiben. Weltcup ist praktisch Brot und Butter mittlerweile in Sachsen. Und das schaffen die Standorte im Einzelmarsch, sage ich mal, nicht mehr.
Der Klimawandel soll Sachsens Wintersportpläne nicht durchkreuzen. Dass bei uns immer weniger Schnee fällt, ist kein Problem, sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer. Wie viele andere Regionen auch, setzt der Freistaat auf Kunstschnee, der aber klimaneutral produziert werden soll.
Dieser Schnee darf nicht mit zusätzlichem CO2-Ausstoß passieren. Deswegen im Altenberg die Bemühungen um eine Windanlage, die den Eiskanal betreibt und an den anderen Standorten auch. Das Wasser kommt aus regionalen Flüssen, kommt zurück in den Kreislauf. Das ist eine sehr naturnahe Art, diesen Wintersport zu ermöglichen.
Übrigens soll der Wintersport künftig auch in den sächsischen Schulen und Kindergärten eine größere Rolle spielen. Dafür will das Land Modellregionen schaffen, in denen entsprechende Angebote gefördert werden sollen. Wir bleiben in der Schule, denn Sachsens Grundschüler sollen künftig mehr Deutsch- und Sachunterricht bekommen. Das hat Kultusminister Christian Piwatz in dieser Woche angekündigt. Er reagiert damit darauf, dass die Leistungen der Schüler im Lesen und Schreiben zuletzt gesunken sind. Gekürzt wird dafür beim sogenannten Anfangsunterricht, bei dem es auch darum geht, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Er wurde erst vor 5 Jahren eingeführt. Kultusminister Piwatz.
Wir machen jetzt im Prinzip eine Nachjustierung der damaligen Entscheidung. Wir haben das damals diesem Anfangsunterricht zugeordnet, sind aber jetzt eben auch in der Situation, dass wir sagen, wir müssen dort nachsteuern, um eben bessere Ergebnisse für die Zukunft zu erzielen.
In der ersten Klasse soll es künftig also eine zusätzliche Stunde Sachunterricht geben, in der zweiten Klasse eine zusätzliche Stunde Deutsch. Dafür fällt der Anfangsunterricht weg. Den konnten die Schulen bisher nutzen, um den Kindern individuell beim Übergang von der Kita zur Schule zu helfen. Doch statt besser kommen Schulanfänger heute vielfach schlechter zurecht als früher. Und das hat verschiedene Gründe, sagt der Minister. Die Kinder kommen schon mit Entwicklungsunterschieden von bis zu 3 Jahren in die Schule.
Wir haben Elternhäuser, die weniger als in der Vergangenheit auch teilweise ihren Erziehungspflichten und Aufgaben nachkommen. Entsprechend ist wesentlich mehr an Arbeit an Schulen zu leisten. Und natürlich auch das Thema Migration spielt eine Rolle. Deswegen gilt umso mehr, dass wir uns möglichst individuell um jeden Einzelnen kümmern. Und das geht nur, wenn wir die Stundentafel schärfen.
Im übernächsten Schuljahr soll das dann auch in den Klassenstufen 3 und 4 geschehen. Auch dort soll es dann je eine Stunde mehr Deutsch- und Sachunterricht geben. Die Zahl der Unterrichtsstunden steigt damit entsprechend. Und das heißt,
wenn wir das umsetzen wollen, und das ist unser erklärtes Ziel, dann wird das natürlich mit dem geringfügigen Personalzuwachs verbunden sein, den wir aber auch durchaus realistisch darstellen können in 1,5 Jahren.
Etwa 100 zusätzliche Grundschullehrer wird man dann brauchen, um den zusätzlichen Unterricht zu gewährleisten. Grundsätzlich, da stimmen auch die Bildungspolitiker der anderen Koalitionsparteien zu, ist es richtig, Basiskompetenzen wie Lesen und Schreiben zu stärken und den Schülern mehr Zeit zum Lernen und Wiederholen zu geben. Aber es geht eben nicht nur um den Umfang des Unterrichts, sagt Sabine Friedl von der SPD, sondern auch um die Art des Unterrichts. Qualität macht den Erfolg, nicht Quantität, so Friedl. Und hier muss das Kultusministerium ihrer Ansicht nach noch einige Hausaufgaben machen. Auch die Grünen und der Sächsische Lehrerverband wollen, dass die Lehrpläne und Stundentafeln entschlackt und überarbeitet werden. Und Claudia Maas von der Erziehungsgewerkschaft GEW meint, wichtiger als Änderungen im Lehrplan sind bessere Lernbedingungen. Und dazu braucht es unter anderem kleinere Klassen, verlässliche Förderangebote sowie mehr Assistenzkräfte. Viele Eltern in Sachsen müssen wieder einmal tiefer in die Tasche greifen für das Mittagessen ihrer Kinder in der Schule oder in der Kita. Zahlreiche Essensanbieter haben seit Jahresbeginn ihre Preise erhöht. Zum Jahreswechsel war ja die Mehrwertsteuer erneut auf 19% gestiegen. Seitdem wird für das Schulessen wieder ein höherer Steuersatz fällig als für Hunde- oder Katzenfutter zum Beispiel. Hinzu kommen höhere Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel. Im Schnitt kostet ein Mittagessen an Sachsens Schulen derzeit 5 Euro. Vor 10 Jahren war es noch rund die Hälfte. Jan Zippel, der Vorsitzende vom Landeselternrat.
Ein gesundes Mittagessen für Kinder ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ist auch eine wichtige soziale Komponente. Wir haben natürlich bei Eltern den Druck, das kostet mich eben ganz schön was. Und dann ist eben auch schnell der Weg zu sagen, wir schicken das Kind lieber mit einem 5-Euro-Schein zum Rewe um die Ecke oder zum Junkfood-Imbiss um die Ecke. Aber da haben wir natürlich das Problem, dass wir hier hochindustriell verwertete Lebensmittel haben. Wir haben ungesundes Essen und wir wollen natürlich auch als Landeselternrat ganz besonders, dass wir einen Qualitätsanspruch haben. Also vielleicht auch einen Bio-Anteil, einen regionalen Anteil. Und das ist natürlich toll für Kinder, wenn die so eine Möglichkeit haben.
Viele haben diese Möglichkeit aber nicht, wenn die Eltern sie vom Schulessen abmelden, weil das einfach nicht mehr ins Budget passt. Das bringt in der Folge dann auch die Caterer in Schwierigkeiten, die schließlich einen gewissen Umsatz machen müssen, damit sich das Angebot für sie überhaupt rechnet. Der Landeselternrat schlägt deshalb vor, den Preis für das Schulessen zu deckeln, damit es sich mehr Familien leisten können. Mindestens ein Gericht sollte für 3 Euro zu haben sein.
Wir haben die Forderung, dass das Mittagessen mit nur 7% Mehrwertsteuer belastet wird. Und wir haben eben Kommunen deutschlandweit, Potsdam, Hamburg, die eine Essenspreisdeckelung haben. Und sowas wünschen wir uns eigentlich auch. Und da ist eben eng mit verbunden, dass man sagt, es gibt eine Subventionierung von Essen. Und wir verweisen immer ganz gerne auf die Bundeskantinrichtlinie, in der ausdrücklich eine Subventionierung von Mittagessen drinsteht. Und die Landtagsabgeordneten eben in ihrer Kantine im Landtag eben letztlich auch ein subventioniertes Mittagessen bekommen. Und wenn sie dann auf der einen Seite gegen Eltern wettern, die eine Förderung oder eine Subventionierung einfordern und gleichzeitig danach in die Kantine gehen und ein subventioniertes Essen essen, ist es ein Stück weit wohlfeil.
Die AfD schlägt sogar vor, das Schulessen komplett kostenlos anzubieten. Das würde den Freistaat nach Angaben der Partei gut 200 Millionen Euro pro Jahr kosten. Für den Landeselternrat ist das aber über das Ziel hinausgeschossen.
Weil Lebensmittel ja am Ende doch eine Wertigkeit haben. Wir sehen das in Berlin, dort wird sehr viel weggeschmissen. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Insofern sagen wir, das sollte schon eine Wertigkeit haben. Aber wir müssen es eben so halten, dass es für alle erschwinglich ist. Es gibt auch verschiedene Ansätze schon. Man hat in der Vergangenheit zum Beispiel eben gesagt, wir unterstützen als Land solche Selberkochinitiativen. Ich glaube, wir brauchen hier eine Lösung in der Fläche, dass wir kein Kind vom Schulessen ausschließen aufgrund des Essenspreises. Das müsste eigentlich das Ziel sein und dafür brauchen wir einfach eine Landesperspektive.
Auch der erste Bürgerrat des Bundestages, der seit dem Herbst über Ernährungsfragen beraten hatte, hatte schon vorgeschlagen, das Mittagessen in Kitas und Schulen zu subventionieren und innerhalb von 8 Jahren für alle Kinder kostenlos anzubieten. Zur Finanzierung schlugen die 160 zufällig ausgewählten Frauen und Männer vor, zum Beispiel auf die Erhöhung des Kindergeldes zu verzichten. Anfang März hat in Sachsen ganz offiziell die neue Waldbrandsaison begonnen. Sie dauert bis Oktober, denn rund 90% aller Waldbrände passieren in diesem Zeitraum. Grundsätzlich gibt es ein paar ganz gute Nachrichten für die sächsischen Wälder. Die Dürre der letzten Jahre ist vorbei, es hat im Winter viel geregnet. Und doch steigt das Waldbrandrisiko jetzt wieder, so Renke Cordes vom Sachsenforst.
Wenn wir jetzt wieder eine Zeit haben, wo keine Niederschläge fallen, wird jetzt wärmer, Verdunstung steigt und wenn Wind noch hinzukommt, dann trocknen diese Äste, Zweige, das Laub aus und die sind dann zündbereit und dann steigt auch wieder entsprechend die Waldbrandgefahr, auch wenn der Boden unten drunter durchaus noch Feuchtigkeit aufweist.
Im letzten Jahr wurden in Sachsen 110 Waldbrände gemeldet. Damit war 2023 ein ziemlich durchschnittliches Jahr. Die Flammen wüteten allerdings auf einer Fläche, die fast doppelt so groß war wie im langjährigen Mittel. Von diesen 110 Bränden wurden nur 2 durch Blitzeinschläge verursacht.
Die allermeisten Brände werden durch fahrlässiges Verhalten verursacht, also Menschen halten sich nicht an die Waldbrandregeln. Wir haben aber auch die Fälle, wo vorsätzlich Waldbrände eben gelegt werden. Auch das ist ein Faktor, der leider nicht zu unterschätzen ist.
Die Waldbrandregeln sind nicht sonderlich kompliziert und liegen eigentlich auf der Hand. Offenes Feuer ist verboten, im Wald ebenso wie im Umkreis von 100 Metern. Man darf dort also weder rauchen noch grillen. Und man darf natürlich auch kein Lagerfeuer anzünden.
Eine gewisse Gefahr geht auch aus von aufgeheizten Autos. Also da sollte man aufpassen, dass man grundsätzlich auf dafür geeigneten Flächen parkt.
Denn auf ausgetrockneten Böden können aufgeheizte Katalysatoren schnell zu einem Feuer führen. Zudem müssen Autos immer so abgestellt werden, dass die Zufahrtswege zu Waldgebieten für Rettungsfahrzeuge frei bleiben. Sachsen ist in diesem Jahr deutlich besser auf Waldbrände vorbereitet als im Katastrophenjahr 2022. Damals brannte es 215 Mal und es wurde 10-mal so viel Wald vernichtet wie in normalen Jahren. Die Landesregierung hat seitdem kräftig in den Waldschutz investiert und in der Sächsischen Schweiz zum Beispiel mehrere große Zisternen für Löschwasser anlegen lassen. Wer einen Waldbrand entdeckt, ist übrigens verpflichtet, ihn zu melden. Es ist deshalb gar nicht verkehrt, sich die App Waldbrandgefahr Sachsen aufs Smartphone zu laden. Die ist kostenlos, zeigt aktuelle Warnstufen an und dank der GPS-gestützten Standortermittlung der App können Sie bei einem Notruf auch sehr genau übermitteln, an welcher Stelle im Wald es brennt. Zum Schluss geht's heute mal kurz in die Fußball-Bundesliga. Denn in 2 Monaten endet die aktuelle Saison ja schon. Und so wie es im Moment aussieht, werden diesmal nicht die Bayern Meister, sondern Bayer Leverkusen. Und wenn die Leverkusener so weiterspielen wie bisher, dann werden sie das erste Team sein, das ohne eine einzige Niederlage durch die komplette Saison kommt. Bis jetzt sind sie ja sogar in 3 Wettbewerben ungeschlagen. In der Liga, dem DFB-Pokal und der Europa League. Seit 37 Pflichtspielen hält diese Serie an. Am Donnerstagabend erst machte die Mannschaft in der Europa League gegen Karabach Akdam aus einem Rückstand in der Nachspielzeit noch einen Sieg. Wer so spielt, der kann einige Rekorde knacken. Doch selbst wenn nur die Serie in der Bundesliga halten sollte, wäre das schon eine historische Leistung. Denn noch nie ist ein Team ohne eine einzige Niederlage Meister geworden. Jedenfalls nicht in der Bundesliga. In anderen europäischen Ligen haben das schon ein paar Vereine geschafft. Der FC Arsenal in England zum Beispiel, der AC Mailand und Juventus Turin in Italien oder auch Benfica Lissabon und der FC Porto in Portugal. Vielleicht gehört auch Leverkusen bald zu diesem Kreis der Ausnahmeteams. Vielleicht geht aber auch noch gründlich was schief auf dem Weg zum ersten Titel. Das ist dem Verein vor 14 Jahren nämlich schon einmal passiert. Leverkusens damalige Mannschaft hatte einen ganz ähnlichen Lauf wie die heutige. Die erste Niederlage kassierte das Team damals erst am 25. Spieltag. Es folgten noch 4 weitere Pleiten. Meister wurden schließlich die Bayern und Leverkusen beendete die Saison als Vierter.
Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Originalpodcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.